ARD. Der Sonntagsbrunch mit Stefan Bischoff und Leon Windscheid. Ein Podcast von MDR Sachsen.
Hallo? Ich höre irgendwas knacken. Ist da schon jemand in der Leitung? Nicht jemand? Leon Windscheid? Hallo?
Hi.
Hi. Ach, wunderbar. Das ist aber schön. Danke.
Oder?
Oder?
Kann das klappen? Wie geht es?
Mir geht's jetzt gut. Da ich sitze dann immer so ein bisschen auf Kohlen, wenn das...
Ja, ich kenne das komplett.
Ich zeichne diese ganzen Sachen eigentlich viel lieber per direktem Gespräch auf. Ja. Wir haben uns vor 4 Jahren schon mal gehört und auch nicht gesehen. Und da kann einfach so viel schief gehen. Und dann bin ich immer ein bisschen 100%. Aufgeregt. Und deshalb bin ich jetzt sehr froh, dass ich Sie höre.
Ich kenne das, ich fühle das. Vor allem ist man ja dann immer so ein bisschen... Es ist ja, irgendwas läuft ja immer schief. Und ich bin dann immer nur froh, wenn es nicht bei mir ist, ne? Wenn so der andere irgendwie Probleme mit Teams hat oder sowas und man denkt so, boah, ich fühl's, ich kenne es. Ich hatte hier nämlich gerade auch Probleme, weil ich in Chrome rein muss. Aber jetzt bin ich ja da und es klappt.
Ja, es klappt. Muss ja, würde ich jetzt sagen. Sie haben viel zu tun und ich will was Ordentliches mit Ihnen für die ARD Audiothek abliefern. Wo erwische ich Sie gerade, Leon Windscheid?
Zu Hause in Münster. Morgen geht's weiter zur nächsten Show. Aber ja. Jetzt bin ich gerade hier und habe hier heute quasi einen entspannten Tag.
Dann geht's los. Heute legen wir uns einmal auf die Couch, aber in diesem Falle wird der Besuch beim Psychologen unterhaltsam sein, denn wir liegen oder in welcher Position auch immer Sie sich gerade befinden bei Dr. Leon Windscheid, der die Psychologie als Show auf die Bühne bringt, nein, schon gebracht hat und es immer wieder tut. Der Seelendoktor der Nation zu Gast. Herzlich willkommen, Dr. Leon Windscheid.
Oh Gott, Seelendoktor der Nation. Ja, ja. Hallo erstmal, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Es dürfen aber auch alle wieder von der Couch aufstehen, weil ich bin ja kein Psychotherapeut und auch bei meiner Show geht es nicht darum, Doktor der Seele zu sein, sondern ich versuche ja eigentlich, dieses tolle Feld der Psychologie, der Wissenschaftspsychologie greifbarer zu machen. Und das ist mein Ansatz.
Und wie das geht, darüber werden wir reden. Freut mich sehr. Seelendoktor war auch ein bisschen flapsig formuliert.
Habe ich verstanden, danke.
Sie sind Psychologe, Autor und Entertainer. Das klingt erstmal nach einer speziellen Kombination, um es mal vorsichtig auszudrücken. Können Sie verstehen, dass einige da jetzt vielleicht so ein bisschen skeptisch die Augenbraue hochziehen?
Ja, total. Ach klar. Es ist auch immer noch so, dass sie eigentlich ins Schwarze getroffen haben mit der Beschreibung am Anfang, wenn man sich jetzt fragt, was haben die Leute für ein Bild vom Psychologen? Mhm. Man sieht irgendwie Sigmund Freud mit Rauschebart, der Leute auf eine Couch legt oder so ein Kanapee, dann daneben sitzt mit vielleicht noch einem Klemmbrett und dann wird irgendwie ein Traum analysiert. Das ist aber immer schon nur ein Bruchteil der Psychologie. Also bei mir im Studium gab es Leute, die sind nachher in die Werbepsychologie gegangen, andere in Unternehmen, um dort vielleicht Fortbildungen für Mitarbeitende zu machen. Wieder andere sind Therapeutinnen, Therapeuten geworden, wo man übrigens nach dem Studium noch eine Ausbildung macht.
Ja, ja.
Und ich mache Wissenschaftskommunikation. Und das ist für mich jetzt ganz persönlich gesprochen der Weg, der genau das abdeckt, was ich liebe. Ich habe schon immer mich für Forschung interessiert. Ich war immer schon das Kind mit diesem Glas in der Hand, wo man oben so eine Lupe draufklappen konnte, um dann da drin so einen Käfer zu betrachten.
Das hatte ich auch.
Was hat der für Beinchen? Ja. Kennen Sie auch?
Ja, großartig,
und,
ja.
Genau, und das ist eigentlich etwas, das sich durch mein Leben gezogen hat. Irgendwann wurden aus den Käferchen dann im Prinzip unsere Gehirne, beziehungsweise besser unsere Psyche. Ich will verstehen, warum wir Menschen sind, wie wir sind. Und warum Wissenschaftskommunikation beziehungsweise auf die Bühne gehen und dann natürlich auch Entertainment, also es ist ja eine Show, man soll Spaß haben, der Abend soll Bock machen. Na, weil ich das Gefühl habe, dass in diesen Tagen unglaublich viel geschwurbelt wird, Faktenchecks werden abgeschafft, Wissenschaft an vielen Stellen mit Füßen getreten, weil nur noch Meinung und Populismus und die einfachen Antworten zählen. Und ich sage den Leuten das auch ganz bewusst, dass es mir Hoffnung macht, dass so viele von den Hallen, wo ich hinkomme, bis unter das Dach voll sind mit Menschen, die darauf keinen Bock haben. Die sagen, ich denke auch mal um eine Ecke mehr mit und ich habe auch Freude daran, wenn jemand das, was er sagt, mit Quellen belegt und mich interessiert das, was da erzählt wird, dass das eben nicht irgendwie ein Coaching-Blabla oder Chakasprüche sind, sondern dass da was hintersteckt. Und das ist für mich der Anspruch und auch das, was mich antreibt. Und das heißt dann aber auch zum Beispiel für so eine Show wie jetzt die neue Alles Perfekt Tour, da sitze ich 2 Jahre dran, spreche mit den größten Köpfen aus der Forschung, trage ganz viele Studien zusammen, merke auch oft, es ist nicht immer einfach, was man dann findet, aber, und da sind wir wieder beim Entertainment, schließt sich der Kreis, ich will es einfach auf die Bühne bringen.
Mhm. Waren Sie so dieses klassische, warum Kind?
Ich war eher so, der auf der Rückbank saß und gefragt hat, wann sind wir da? So nervig scheinbar,
gewisse dass
mein
Ungeduld.
Vater uns irgendwann im Auto, der war immer Mathe- und Biolehrer, also immer so ein Frickler auch so ein bisschen, dass der so kleine Steckerbuchsen eingebaut hat, damit wir unsere Sony Walkmans ohne Batterien, sondern mit so einem Kabel über die Autobatterie betreiben konnten und wirklich dann die ganze Fahrt in den Campingurlaub nach Südfrankreich 3 Fragezeichen hören konnten. Also es war weniger die Frage nach dem Warum, eher so dieses, wann sind wir da, und so ein bisschen die vielleicht nicht Ungeduld, aber das Kommen, Machen und Vorwärts und Schaffen und Tun wollen, das ist immer noch in mir drin.
Mhm. Neugier, eine große Neugier. Das ist ja auch 3 Fragezeichen, klar. Ich will es wissen, was da jetzt passiert, genau.
Ja, und ich will Walkie-Talkies haben und ermitteln, total.
Naja, die Walkie-Talkies, das ist jetzt irgendwie anders geworden, braucht man nicht mehr. Eben, ja. Sie haben von Ihrer neuen Show erzählt, was war denn der Impuls, eben, sich jetzt diesem Thema zu widmen? Ihre erste Show, da haben Sie ja quasi aus Ihrem super erfolgreichen Buch Besser fühlen entwickelt, meine ich. Jedenfalls lag das thematisch nahe beieinander. Jetzt gibt es kein Buch dazu. Warum haben Sie gesagt, das ist jetzt das Thema?
Also ich sage jetzt mal frech, es gibt noch kein Buch, beziehungsweise ich habe schon ein Workbook dazu gemacht, das ich aber nur auf die Tour mitnehme. Der Hintergrund ist einfach, dass ich jetzt so viel Freude an Bühne habe und an die Leute direkt zu erreichen, dass für mich einfach klar war, ich habe jetzt erstmal vollen Fokus auf diese Show, auf diese Tour. Und das ist sehr, sehr, sehr viel Freude, aber auch sehr viel Arbeit, das vorzubereiten. Deswegen kommt ein Buch vielleicht später. Und das Thema kommt daher, dass ich für mich, also aus einer eigenen Motivation heraus gemerkt habe, es ist zu viel. Und gar nicht mal nur auf das Berufliche bezogen, wo, glaube ich, auch viele von uns merken, dass wir in so einem Hamsterrad rennen, sondern eher, es ist zu viel Trump und es ist zu viel Botox und es ist zu viel TikTok und es ist zu viel Flüssignahrung, die man schütteln soll, um sich das Kochen zu sparen und noch mehr aus seinem Hirn rauszuholen. Es ist zu viel Dubai-Schokolade und 10.000 Schritte zählen, um die Dubai-Schokolade wieder loszuwerden.
Und du musst das alles toll machen. Du musst toll sein. Ja,
du musst toll machen. Du musst auf der Yogamatte strahlen, du musst die perfekte Mutter sein. Bitte aber auch arbeiten, bitte aber nicht zu viel arbeiten, damit du keine Rabenmutter bist. Und so merke ich das nicht nur bei mir selber, sondern auch bei ganz vielen Menschen um mich herum. Hier gerät irgendwie was aus dem Takt, vielleicht sogar aus den Fugen. Und ich wollte dann wissen, weil ich für mich selber gemerkt habe, ich hatte immer so im Kopf, wenn ich das noch fertig habe, ne, wenn ich das Projekt noch abgeschlossen habe, wenn ich den Punkt im Lebenslauf abhake, wenn ich die 2 Kilo abgenommen habe, dann bin ich zufrieden, dann bin ich angekommen. Hm. Aber jeder, der schon mal versucht hat, weiß ja, der Punkt kommt nicht. Ne?
Nee, dann kommt ja das Nächste.
Dann kommt das Nächste, genau. Und man verschiebt auch seine Ansprüche höher. Und dann führte das bei mir dazu, dass je mehr ich da mitgelaufen bin und versucht habe, diesem zu viel gerecht zu werden, desto öfter bin ich nachts wach geworden. Es war immer so 4 Uhr meine Zeit und dann habe ich, ist auch kein Spaß, als Erwachsener wieder 3 Fragezeichen angemacht und so gemerkt, du brauchst jetzt nachts Berieselung, weil in deinem Kopf so viel aufgewühlt ist und du sonst gar nicht mehr schlafen kannst. Oder am Anfang vom Urlaub krank werden. So was für mich so ein klares Zeichen ist, ey, in dem Moment, wo dein Körper überhaupt mal wieder Luft holen kann, weil Urlaub ist, schreit er dich an und sagt, ey, es ist zu viel und jetzt werde ich krank, um dich runterzufahren. Und ich wollte wissen, wie geht das anders? Wie kann man in einer Zeit, wo so viel zu viel ist, trotzdem die Ruhe bewahren? Wie kann man sich Ziele setzen? Weil ich bin der Letzte, der sagt, setze ich in die Ecke, selbstverliebt im Schneidersitz und mache jetzt so gurumäßig, dass alles okay ist. Das stimmt ja nicht. Wir haben ja Ziele. Ja. Ich will ein besserer Vater werden. Ich will ein Projekt in der Firma fertig kriegen. Ich will wissen, wie man von mir aus Yoga macht oder einen Curry kocht. Der Mensch hat Ziele, aber wie kann man es schaffen, Ziele zu erreichen, ohne auszubrennen? Und vielleicht die wichtigste Frage an dem Abend bei der Show ist für mich, wie kann ich am Ende des Lebens sagen, Das war nicht perfekt, das Leben, aber es war ein gutes Leben.
Mhm. Ein gutes Leben. Ich wünsche ja auch gerne zum Beginn des neuen Jahres ein gutes Jahr, weil ich denke, wenn es gut ist, ist doch auch schön. Es muss ja nicht perfekt sein.
Vielleicht sogar noch einen Schritt weiter. Es sollte sogar gar nicht perfekt sein. Und ich muss immer ein bisschen aufpassen, weil ich will noch nicht alles verraten in der Show, aber ich will natürlich jetzt auch nicht Sachen vorenthalten, nur um irgendwie anzuteasern. Und es gibt zum Beispiel eine Stelle an dem Abend, Richtung Ende, wo ich mit den Menschen darüber spreche, könnte es nicht sein, dass ein gutes Leben unter 10 von 10 ist? Also ich frage so am Anfang irgendwann nach, ne, wer wird von sich selber sagen, ich bin perfekt, wer ist 10 von 10? Und natürlich keiner. Ich glaube, wir wissen alle, dass wir irgendwo ein Defizit haben oder irgendwo was nicht erreichen, was wir uns als Ziel vornehmen. Ob das der Körper ist, das Muttersein, der Job, die Beziehung zu den Eltern oder die Liebe, ist egal.
Ja. Und mit jemandem, der 10 von 10 sagen würde, möchte ich nicht zusammen sein.
Ja, genau, das kommt ja noch dazu. So ein Dieter Bohlen, da würdest du vielleicht denken, der haut die 10 von 10 raus. Aber das ist dann irgendwie auch nicht das, wo man denkt, ja, das ist besonders sympathisch oder man glaubt es. Aber wenn wir das jetzt so hinnehmen, dann ist ja die Frage, wie gehe ich damit um? Und es gibt in der Psychologie einen Forschungsstrang, eine Diskussion, das ist ja oft so in der Wissenschaft, dass sich verschiedene Forschungsteams dann so ein bisschen battlen oder verschiedene Themen haben, das ich sehr spannend finde. Wo man dazu sagen muss, die Studien sind noch nicht so stark, es fehlt auch noch Forschung, aber die Grundidee ist folgende. Könnte es sein, dass ein gutes Leben unter 10 von 10 ist? Und zwar sogar ein gutes Stück unter 10 von 10, eher so bei 8, vielleicht sogar bei 7. Mhm. Mit der Idee, wenn ich die Perfektion erreicht hätte, dann sitze ich da wie die Made im Speck der Perfektion und was soll denn jetzt noch kommen? Ne? Von da geht es erstens eigentlich nur noch bergab und zweitens, wenn wir mal unterstellen, dass der Mensch grundsätzlich ein Bedürfnis hat, sich weiterzuentwickeln, vielleicht, wir haben eben schon über Neugier gesprochen, auch nochmal was Neues kennenzulernen, sich immer wieder zu bewegen, ist es dann nicht sogar sinnvoll zu sagen, gut, wenn ich die 10 von 10 nie erreiche? Und ich verkürze das jetzt hier ein bisschen, an dem Abend sprechen wir ausführlicher drüber, aber wenn ich das ein bisschen sacken lasse, wenn ich da die Hintergründe verstehe und dann auch noch überlege, wie kann ich das vielleicht in meinen Alltag übertragen, dann ist es zumindest bei mir so, dass mir das an vielen Stellen mittlerweile Druck nimmt. Dann finde ich das ganz schön, wenn Sie sagen, Sie wünschen ein gutes Jahr und nicht das perfekte Jahr.
Mhm. Psychologie live, Sie haben ja jetzt gerade schon, da ist auch beschrieben, was man da erlebt auf der Bühne. Das klingt ja überhaupt, es klingt erstmal nicht so sexy, es klingt nicht nach Bühnenshow, es klingt nicht nach Entertainment, aber Sie schaffen es, tausende Menschen damit zu begeistern. Wie geht das?
Ja, dann habe ich es vielleicht, jetzt bin ich gerade fast ein bisschen traurig, weil es eigentlich, in meinem Kopf klang das schon nach Feuerwerk und Fett und Kuh und schöner Show.
Es klang nach, dem möchte ich gern zuhören.
Ah, okay.
Ja.
Aber das ist ein guter Punkt. Danke, dass Sie es ansprechen, weil das ist eigentlich genau das, was für mich das Ziel ist. Ich sage den Leuten am Anfang des Abends, das wird eine Achterbahnfahrt mit Aufs und Abs, mit ganz unerwarteten Kurven, im Prinzip wie im wahren Leben. Es geht voll rein in unser Hirn, in unsere Psyche. Ich habe auch Hirnforschung dabei, wo man vielleicht erstmal denkt, boah, das ist ja total abgefreakt und nerdy und wissenschaftlich. Aber es ist eben immer wieder dieser Wechsel. Und erst in dem Moment, wo ich diesen Teil der Hirnforschung am Anfang, wo ich erkläre, warum ist das so schwer, Gewohnheiten zu durchbrechen, warum sind wir eigentlich so, wie wir sind, warum verteidigt unser Kopf ganz viel, was uns eigentlich nicht mehr gut tut. Wenn ich das verstanden habe, dann kann ich im nächsten Moment mit dem ganzen Publikum, mit der ganzen Halle ein Live-Experiment machen, wo wir uns totlachen, wo es dann wieder total witzig wird. Und genau dieses Abwechseln, dass es zwischendurch Momente gibt, wo du wirklich eine Nadel fallen hören könntest. Keiner ist am Handy, das finde ich auch mal so schön mal zu sehen. Alle haben ihr Handy dabei, aber keiner ist dran. Ich sehe eigentlich nie so einen Bildschirm auf Blitzen oder sowas, sondern alle sind voll dabei. Und dann gibt es aber nach einem ernsten Moment und irgendwie was Deepem auch wieder einen Moment, wo wir, wie gesagt, zusammen lachen oder wo ich habe ganz viele Einspieler, wo dann was eingespielt wird und du plötzlich sagst, okay, krass, da sehe ich jetzt zum Beispiel ein Video von einem Schleimpilz an dem Abend, der so Verbindungen aufbaut, ne? Der versucht, Netzwerke zu bilden. Ja. Und du plötzlich merkst, heftig, so wie der das macht, das hat etwas Menschliches, was man jetzt beim Schleimpilz vielleicht erstmal gar nicht erwartet hätte. Und das ist dann zwar metaphorisch, aber man erkennt sich plötzlich in diesem ganz anderen Lebewesen wieder. Und das sind dann für mich die Sachen, die nachher hängen bleiben, wo aber dadurch, dass man lacht oder dass wir auch, das ist ja auch eine fette Bühne, die wir aufbauen mit riesen Lichtshow und mit Musiken und Einspielern und so weiter, am Ende eben doch eine sehr fette Show entsteht.
Wir haben uns vor knapp 4 Jahren schon mal gehört für den Podcast hier in der ARD Audiothek, auch damals per Schalte. Damals hatten Sie eben Ihr enorm erfolgreiches Buch Besser fühlen geschrieben, waren auf Tour, aber noch in eher so kleinen Sälen. Jetzt sind Sie wieder auf der Tour mit dem neuen Programm Alles perfekt. Damit füllen Sie inzwischen die ganz großen Säle, auch hier bei uns Anfang April. Wie hat das Ihr Leben verändert oder hat sich Ihr Leben dadurch verändert?
Also das möchte ich kurz ein bisschen einsortieren. Ich gehe jetzt zwar auch, glaube ich, bei dieser Tour in 5 Arenen, also die größten Hallen.
Das habe ich gesehen, ja. Und ja. Genau das war der Hintergrund. Das muss ich für den doch anders anfühlen.
Es ist surreal, es bleibt völlig absurd und ich denke auch jedes Mal, wann kneift mich ein und lässt mich aus diesem Traum aufwachen. Aber andersrum ist es wirklich so, dass ich denke, wie gut und wie schön ist das, das zu sehen? Weil man macht uns immer so viele Vorwürfe und gerade auch uns Männern. In der Psychologie ist man als Mann eher die Ausnahme. Ich habe mit, glaube ich, 80% Frauen, 20% Männern studiert. Und auch in meinem Publikum sind viel, viel mehr Frauen als Männer. Aber das wandelt sich langsam. Und dann denke ich mir, dass dann vielleicht mehr Leute dazukommen und auch mehr Leute sich für Psychologie interessieren. Das sehe ich eher als gutes Zeichen. Und dann ist es nicht, dass ich auf der Bühne stehe und irgendwie vom Publikum oder von den Dimensionen erschlagen bin, sondern es eigentlich weiterhin total Bock macht. Und eine kleinere Halle hat ihren Charme. Ich mag die knarzenden Bretter. Ich mag, wenn es dann nach diesen alten Vorhängen riecht. Ich mag, wenn es so im Haus Auensee zum Beispiel, da haben sie jetzt ganz viel renoviert in Leipzig, aber das ist auch so, dass da ganz, du das Gefühl hast, wer hier schon alles war, ne? Und wie viel Kultur so ein Saal atmet. Yeah, das ist total schön. Aber in so einer riesen Arena hast du dann von mir aus noch mal mehr Lichteffekt und noch mal mehr, ist es noch mal krasser, wenn das Publikum mit dir interagiert. Das hat so beides Seins. So. Mhm. Und vielleicht nochmal, wie fühlt sich das für mich an? Auf der einen Seite total positiv und ich bin richtig dankbar und froh. Und auf der anderen Seite ist für mich auch ein Teil der Mission geworden, gerade in den letzten 4 Jahren nochmal mehr, dass ich sage, Vorsicht Leute, bei aller Begeisterung für Psychologie und bei allem Hype darum, wir müssen auch ein bisschen das Gleichgewicht bewahren. Ne? Ich mache mich schon immer stark, das hatten wir auch hier im letzten Gespräch, dass Menschen, die psychische Probleme haben, dass die Hilfe bekommen und dass die Scham dafür weg darf und dass in Therapie gehen völlig okay ist, gerade auch für Männer. Und dass das auch okay ist, über Emotionen zu sprechen und zum Beispiel mir persönlich total hilft, meine Emotionen mal etwas besser kennenzulernen. Und trotzdem erlebe ich in letzter Zeit, dass es an manchen Stellen übertrieben wird. Und dann wird plötzlich alles psychologisiert. Und dann ist plötzlich alles, was eigentlich zum Leben dazugehört und eine Herausforderung ist, zu viel. Und das ist, glaube ich, etwas im ureigenen Interesse, was ungesund ist. Ne? Und das ist so ein Themenkomplex, wo ich auch sehr unsicher war. Kann ich den auf die Bühne bringen? Ist das etwas, was Leute interessiert und was man auch versteht? Weil ich erzähle dann, und das klingt jetzt erstmal kompliziert, von der horizontalen und vertikalen Ausbreitung von psychischen Störungen. Lässt sich aber auch einfach runterbrechen. Vertikal heißt, dass wir zum Beispiel bei manchen Störungen die Kriterien runtersenken. Bei der sozialen Angststörung zum Beispiel hat man früher gesagt, kann man erst ab 18 diagnostiziert bekommen und erst nach 6 Monaten, meine ich. Mhm. Mittlerweile ist das Alterskriterium weg und die 6 Monate sind auch gestrichen und ersetzt worden durch, über einen längeren Zeitraum braucht man diese Ängste. Warum? Na, wenn jetzt jemand mit 16 krasse Ängste hat, warum soll man dem nicht helfen, nur weil er noch keine 18 ist? Das ist einerseits gut, andererseits führt es natürlich dazu, dass man vielleicht früher gesagt hätte, dass man mit 16 mal irgendwie Ängste hat in der Pubertät, gehört doch dazu. Und horizontale Ausbreitung heißt, dass wir immer mehr links und rechts zum Themenbereich der psychischen Störung zählen. Bei der Depression zum Beispiel gab es früher einen Ausschluss bei Trauer. Also wenn jemand gestorben ist, den du liebst, konnte man nicht sagen, du hast eine Depression, weil man hat gesagt,
einfach traurig,
dass du niedergeschlagen bist, ne, und hoffnungslos, das leuchtet ein. Das ist normal, das ist nicht krankhaft. Und das hat man gestrichen und sagt jetzt, warum soll man jemandem, der seinen Job verliert oder wo sich die Frau trennt, sagen, bei dir können wir eine Diagnose Depression stellen, aber bei jemandem, wo jemand gestorben ist, nicht. Es ist also gut gemeint auf der einen Seite, aber es gibt die Gefahr, dass wir plötzlich alles zum psychischen Problem machen oder alles in die Psychologie reindrücken. Und da sage ich den Leuten ganz klar auf der Bühne, lass es checken. Geh zum Profi, wenn du leidest, aber bitte auch die Message mitnehmen, es ist nicht alles ein Trigger und es ist nicht alles ein Trauma. Und nur weil deine Chefin doof ist, heißt das nicht, dass sie eine narzisstische Persönlichkeitsstörung hat. Und nur weil du mal 4 Tage keinen Bock hast, zur Arbeit zu gehen, muss das keine Depression sein. Und ihr habt übrigens auch nicht alle ADHS im Erwachsenenalter, nur weil ihr auf TikTok ein Reel gesehen habt, wo dir das einer in 15 Sekunden erklärt hat.
Sie können das sehr schön erzählen. Schöne Bestandsaufnahme unseres Lebens. Mit dem, was Sie tun, mit dem Bühnenprogramm, was jetzt, mit dem Sie unterwegs sind, sind Sie quasi so ein bisschen im Vorfeld einer Einzeltherapie, aber schon auch mit einem therapeutischen Ansatz unterwegs?
Nein, da sage ich, klar ist für mich die Linie die Grenze. Ich habe wie das alle machen, die sich Psychologin oder Psychologinnen Psychologie studiert, Bachelor, Master, 5 Jahre lang. Und wenn man jetzt Therapie anbieten
und promoviert möchte,
ja, aber das ja dann zwar mit psychologischen Themen, aber zum Beispiel in meinem Fall war das Frauen in Top-Führungspositionen. Ne? Da würde man jetzt sagen, das hat mit Psychotherapie erstmal nichts zu tun. Nee. Für mich war das eher so der Einstieg in die Welt der Wissenschaft, dass man versteht, wie Studien gemacht werden, dass man selber Studien macht, dass man mit Forschenden kommunizieren kann und so weiter. So, wenn man Therapeutin oder Therapeut ist, hat man nach dem Studium noch eine Ausbildung gemacht, die ist auch mehrere Jahre lang. Und dann ist man Vollprofi, um Menschen zum Beispiel mit einer Depression oder mit einer sozialen Angststörung, wir hatten es gerade, zu helfen, um zu wissen, was ist, um zu wissen, was man tun kann. Und ich habe nicht nur riesen Respekt vor diesem Job, sondern ich bin unglaublich dankbar, dass viele Kolleginnen und Kollegen, auch viele Leute, mit denen ich studiert habe, das richtig, richtig gut machen. Aber das ist nicht mein Job. Ich mache etwas anderes. Ich versuche, Wissenschaftskommunikation auf die Bühne zu bringen. Und das heißt dann zum Beispiel, wie ich es gerade beschrieben habe, dass Menschen verstehen, hey, was ist eigentlich eine psychische Störung und wie definieren wir das? das muss man auch als Gesellschaft diskutieren. Und da müssen wir überlegen, wo wir die Grenzen ziehen. Aber wenn du jetzt merkst, ich habe hier ein Leid, was schon länger da ist, ne, wo es nicht hilft, mal mit einer guten Freundin zu sprechen oder mit dem Sohn die Diskussion zu suchen oder vielleicht die eigenen Strategien, die man so hat, mehr auf den Schlaf achten, sich um die Ernährung zu kümmern, Bewegung zu suchen, einen Ausgleich zu schaffen. Wenn das alles nicht mehr greift, dann bitte geh zu den Profis. Und dafür werbe ich auch immer auf der Bühne, weil es eben kein Therapieersatz ist, geschweige denn eine Gruppentherapie, geschweige denn irgendwie ich da verspreche und morgen sind deine Probleme weg. Ganz im Gegenteil, ich versuche vielmehr mit realistischen Erwartungen ranzugehen und den Leuten zu sagen, ein Abend, eine Show reicht ja jetzt nicht aus, damit du morgen ein neues Leben hast oder eine 180-Grad-Wende hinlegst. Und vielleicht ist das auch gar nicht zwingend notwendig, sondern ich suche nach Stellschrauben, ich suche nach Hebeln, ich suche nach Impulsen, wo man sagen kann, und dann gehe ich vielleicht ein bisschen anders mit mir um oder fange mal an, darüber nachzudenken oder überlege für mich, was wären vielleicht die nächsten Schritte. Und das ist zum Beispiel etwas, was mich dann total erfüllt. Ich habe letztens von einem Manager, ich darf den Namen sagen, weil er mir gesagt hat, dass ich es teilen darf, Bernd hieß der, eine E-Mail bekommen und der hat gesagt, Leon, ich habe jetzt mich nach ganz vielen Jahren, wo ich das nicht gepackt habe, vor mein Team gestellt, vor meine Belegschaft und habe denen gesagt, dass ich psychische Probleme habe und dass ich mir jetzt Hilfe holen gehe. Und er meinte dann, das war angestoßen durch deine Arbeit. Und dann, ne, da kriege ich dann ein bisschen Gänsehaut, beziehungsweise da merke ich dann, dafür stehst du morgens auf. Das hilft Leuten, das gibt denen was mit. Aber die Hilfe, die Therapie, bekommt er von jemandem, der dafür ausgebildet ist.
Sitzen manchmal auch Kolleginnen und Kollegen aus dem Fachbereich?
Da bin ich übrigens immer ganz froh, wenn ich das vorher nicht weiß. Weil ich glaube, es würde uns allen so gehen, egal was man für einen Job macht, ob man jetzt in der Werkstatt arbeitet oder vielleicht als Lehrerin eine Englischstunde gibt, wenn dann die anderen kommen und zugucken. Das Stress natürlich ein bisschen, wobei ich da mittlerweile auch total entspannt bin, weil ich oft nach der Show noch mit den Menschen spreche oder sie mir, wie gesagt, Mails schicken oder bei Instagram schreiben. Und da ist es oft so, bestimmt nicht immer, wer viele Leute erreichen will, hat da auch Kritikerinnen und Kritiker, das ist nicht der Punkt, aber oft genug, zum Beispiel gerade letztens noch erlebt, da kam eine Frau zu mir, die sagt, ich arbeite seit Jahren in der Psychiatrie oder letztens eine Psychotherapeutin, die mir dann sagen, ich habe eben nicht wie du Zeit, den ganzen Tag Studien zu lesen und mir die aktuellste Wissenschaft anzugucken und deswegen höre ich deinen Podcast oder komme zu der Show, da nehme ich nochmal was Neues mit. Und das ist jetzt nicht, dass ich dann das besser weiß als die, sondern einfach in einem anderen Bereich vielleicht nochmal eine Metapher gefunden habe oder ein Bild, das bei Menschen hängen bleibt, um denen was über Psychologie mitzugeben.
Sind Sie manchmal eigentlich selbst erstaunt über den Erfolg, den ja auch solche Rückmeldungen beschreiben, mit dem, was Sie tun? Ihr Podcast, das haben Sie gerade so nebenbei gesagt, mehr als 4 Millionen Abonnenten, das ist eine riesige Reichweite. Millionen Menschen haben Ihr Buch gelesen, Hunderttausende waren in den Shows, die Sie in den letzten Jahren gemacht haben. Das ist ja eine unfassbare Reichweite, wie man jetzt sagen würde.
Ja, ich glaube, da haben sie es jetzt ein bisschen größer gemacht, als es ist. Vielleicht müssen wir bei den Zahlen ein paar Nullen abziehen, aber
Naja,
das Buch hat sich, glaube ich, 300.000 Mal verkauft. Das ist unvorstellbar heutzutage, weil viel weniger Bücher gekauft werden. Aber damit es Millionen lesen, müsste es schon oft verliehen worden sein, was mich natürlich freuen würde.
Okay, dann
aber gut, ich verstehe den Punkt. Und ich bin auch nach wie vor, wenn ich dann da rauskomme und zum Beispiel in Dresden, da sind um die 1.000 Leute, so. Ja. Und es ist komisch und absurd, aber man gewöhnt sich ja an alles. Ich wäre früher nie der gewesen, der in der Schule gerne ein Referat hält oder ich bin auch überhaupt in diese ganze Medienwelt eher reingestolpert, kann ich ja gleich noch kurz was zu sagen. Und war, das ist nicht typisch für einen Windscheid, irgendwie sich auf eine Bühne stellen zu wollen.
Aber dann habe ich da, was wäre denn typisch für einen Windscheid gewesen?
Typisch für einen Windscheid ist sowas wie jetzt mein Bruder, der jetzt als Tischler den ganzen Tag mit größter Freude an seiner Holzfräse steht und auch wirklich richtig schöne Möbel und so kleine Designstücke baut, aber cool, halt vor sich hin frickelt. Typisch für einen Windscheid ist, wie mein Vater jetzt, der Rentner ist, den ganzen Tag über den Rasenmäherroboter, der bei uns zu Hause liebevoll Robi genannt wird, zu programmieren oder im Wohnmobil zu überlegen, wie man da jetzt für den Winter das Wasser aus den Leitungen mit einem Schlauch rauspusten kann, was er dann noch als Biomathelehrer irgendwie mit so Unterdruck mir alles versucht physikalisch zu erklären. Sowas halt, ne? Und jetzt bin ich da halt ganz woanders gelandet und nochmal genieße das in vollen Zügen und finde es auch oft so, dass ich denke, ist das krass und ist das unvorstellbar? Aber andersrum denke ich mir, dass uns das interessiert und dass uns das umtreibt und dass wir vielleicht zum Glück da aufmachen und mittlerweile ein Stück weit auch bereit sind, anders auf uns zu gucken, Das finde ich total positiv. Und dann ist es auch nicht mehr so, dass ich denke, Mensch, unerklärlich, sondern das in dieser Zeit, wo eben so viel nicht mehr auf Fakten basiert und die Wissenschaft an so vielen Stellen auch mit Füßen getreten wird, Leute sagen, nee, darauf habe ich keinen Bock. Und da setzt jemand ein Zeichen dagegen und geht zu so einer Show oder hab Lust auf auch was Komplizierteres, beziehungsweise etwas, wo vielleicht ein bisschen mehr hintersteckt, das ist doch gut.
Können Sie diesen Impuls verstehen, diesen Impuls anderer Menschen, die dann sagen, diese Welt ist so komplex und alles hängt immer mit allem zusammen und es gibt auf nichts eine einfache Antwort, die sich sehnen danach, dass irgendjemand mal eine einfache Antwort gibt und sagt, so und so ist es, eins und eins ist zwei.
Eins und eins ist zwei wäre ja empirisch richtig. Das könnte man mit einem mathematischen Beweis herleiten. Man nimmt sich beispielsweise zwei Äpfel und sagt, hier ist einer, hier ist ein zweiter. Zusammen sind die zwei. Sie haben aber ja mittlerweile Menschen, die sagen, nö, in meiner Welt ist die Erde eine Scheibe. Ja. Und wenn sie denen dann erklären würden, naja, aber guck mal, wenn ein Schiff zum Beispiel auf den Horizont zufährt und die Erde wäre eine Scheibe, dann müsste das Schiff ja plötzlich komplett hinten runterfallen und verschwinden. Das passiert aber nicht. Wenn wir ein Schiff am Horizont verschwinden sehen, dann verschwindet das quasi mit dem Rumpf zuerst. Und dann wäre ich plötzlich bei, da hat jemand eine einfache Antwort für sich gefunden. Sie ist aber objektiv falsch. Und so sehr ich verstehe, dass sich Menschen danach sehnen und das auch psychologisch total Sinn macht. Mir geht es übrigens genauso. Ich freue mich ja auch, wenn ich dann abends einfach mal da sitze und die Welt so einfach ist wie in einer Drei-Fragezeichen-Folge. Ja. Da gibt es die Guten, da gibt es die Bösen und Justus Jonas, der Superdetektiv, weiß immer alles. Das ist etwas, was ich total nachvollziehen kann, selber fühle. Aber ich glaube, je mehr diese Welt sich dahin entwickelt, was wir gerade schon sehen, im Sinne von, es gibt plötzlich künstliche Intelligenz und ChatGPT, wo viele von uns vielleicht schon kapituliert haben und sagen, das verstehe ich jetzt gar nicht mehr. Eine Welt, wo wir DNA analysieren, mittlerweile bei ungeborenen Kindern und dann die Kinder zum Teil schon ausgewählt werden, die perfekt genug sind. Eine Welt, wo man, das habe ich letztens gelesen, Strava-Coaches bestellen kann. Kennen Sie vielleicht diese App, wo man seine Sportergebnisse posten kann, wenn man joggen war oder Rennen fahren? Ja, die kommen zu dir nach Hause, sind extrem sportlich, holen dein Handy ab und gehen für dich mit deinem Handy joggen, damit du nachher die Bestzeit posten kannst. Das ist unsere Welt.
Und jetzt kann das ist Welt doch sagen, schlichter Betrug.
Schlichtweg Betrug. Ich hätte es gern wieder einfach und ich hätte es gern wieder so wie früher in dem Dorf, was ich mir vielleicht irgendwie im Mittelalter oder vor 200 Jahren vorstellen kann. Erstens wird das nicht passieren. Und zweitens ist jeder von uns, glaube ich, gut beraten, wenn wir uns etwas beibehalten, was wir in der Psychologie im Prinzip Flexibilität, Anpassungsfähigkeit nennen würden. Denn wenn ich jetzt meine starren Muster beibehalte und sage, so ist es und das ist die Wahrheit und das ist der Weisheit letzter Schluss, aber dann etwas passiert, was vielleicht nicht mit meinen Vorhersagemodellen, mit meinen Überzeugungen zusammenpasst, dann gerate ich immer mehr in eine Situation, wo ich in dieser Welt schlechter zurechtkomme, wo ich sie nicht verstehe. Und deswegen, so schwierig das ist und so verführerisch die Antworten der Populisten, bin ich der festen Überzeugung, dass jemand, der bereit ist, Fehler zu machen, jemand, der sich auf so einen Dialog einstellt, hier gibt es eine Meinung, da gibt es eine Meinung, lass uns mal gucken, wer die besseren Argumente, die besseren Daten, die bessere Empirie hat und dann bilden wir daraus vielleicht eine Synthese oder wir entscheiden uns für Meinung A statt B, dass diese Person langfristig besser klarkommt. Und das ist aus meiner Sicht auch ein Angebot, das wir machen können. Denn natürlich kann man jetzt sagen, es ist ja alles furchtbar und es ist alles überfordernd und kein Mensch kommt hier mehr klar und wie soll es eigentlich unseren Kindern mal gehen? Yo, das wäre eine Sichtweise. Ich sage immer, der Mensch als Lebewesen ist ein verdammt zähes Tier und unsere Spezies ist deswegen seit vielen, vielen Tausend, wenn man so will, Millionen Jahren erfolgreich, weil wir anpassungsfähig sind. Und das sollten wir uns jetzt gerade in dieser Zeit nicht verlieren.
Ich atme das jetzt einfach mal ein. Das haben Sie sehr schön gesagt, weil ich neige auch manchmal dazu, eher so zu sagen, meine Güte, wie soll das alles noch werden? Wir sind zäh. Und Sie haben einen, glaube ich, wichtigen Punkt schon angesprochen, Veränderungsbereitschaft, Veränderungsfähigkeit, Anpassungsfähigkeit. Wie trainiert man das? Kann man das überhaupt trainieren? Aber das wäre ja, ich glaube, das wäre ja so ein Schlüssel dazu, zu sagen, nicht jede Veränderung ist böse, sondern es ist erstmal eine Veränderung und ich gucke mal, wie ich damit zurechtkomme.
Nicht nur das, sondern ich glaube sogar, dass man sich Also wir haben ja eben über das Wort Neugier gesprochen und ich finde immer so, das kann man sich
schön... Weil sie so neugierig sind.
Ja, nicht nur das, sondern weil ich glaube, dass das auch einfach ein schönes Wort ist, wo die Gier drin steckt, die ja eigentlich erstmal negativ konnotiert wäre, aber für mich ist manchmal der Eindruck, dass unsere Neugier einrosten kann, wie so ein altes, klappriges Fahrrad, das vielleicht ein paar Tage in den See gefallen ist, sodass man rausholt und denkt sich, oh, das wird ja nie wieder fahren, aber man kann es entrosten, man kann wieder ein bisschen Öl dran geben, die Kette vielleicht austauschen und dann irgendwann wieder diese Freude, von mir aus dann auch Gier an dem Neuen, an dem, was man noch nicht verstanden hat, einem Unbekannten wieder aus sich rausholen. Und das habe ich auch an dem Abend in der Show zum Beispiel, wenn wir in die zweite Hälfte starten. Am Anfang erkläre ich vor allem, wie funktioniert eigentlich unser Kopf, wieso sind da diese Muster, woher kommt dieser Druck, die beste Mutter sein zu wollen oder in unserer Gesellschaft immer irgendwelchen Normen und Ansprüchen entsprechen zu müssen. Und dann in der zweiten Hälfte versuche ich ganz konkret mit den Leuten zu überlegen, wie kommen wir da jetzt raus, wie geht das anders, wie durchbreche ich diese Muster. Deswegen passt die Frage dazu fantastisch. Und da war es zum Beispiel so, dass ich mit Wolfram Schulz, einem berühmten Professor aus Cambridge, sprechen durfte, der Deutscher ist, aber eben in der Weltspitze forscht. Und mit dem habe ich über etwas gesprochen, was wir in der Psychologie Vorhersagefehler nennen. Und Vorhersagefehler ist jetzt wieder so ein Begriff, der klingt erstmal sperrig, hat man noch nie gehört, ist aber einfach erklärt. Unser Kopf macht die ganze Zeit Vorhersagen. Ne? Mhm. So ein Steinzeitmensch, der isst eine Beere und wenn die schlecht war, dann will sein Kopf ja beim nächsten Mal die Vorhersage machen, Vorsicht, isst die nicht nochmal, sonst wird die wieder schlecht. Und jeder von uns, der schon mal was gegessen hat, wo ihm nachher schlecht wurde, weiß, das brennt sich so richtig ein in den Kopf. Das kennt
ist ja auch sinnvoll.
Ist genau sinnvoll. Und dieses, unser Kopf macht Vorhersagen, indem er aus der Vergangenheit was gelernt hat und will jetzt wissen, was wird als nächstes passieren, findet die ganze Zeit statt. Beispiel auch Durst. Ne? Wir kriegen Durst lange, bevor wir verdurstet sind, weil unser Hirn die Vorhersage macht, ey, demnächst brauchen wir Wasser. Und wenn wir dann das Wasser trinken, ist der interessante Effekt, jedes Mal, wenn ich jetzt ein Wasser trinke, denke ich daran, der Durst ist ja eigentlich sofort weg, obwohl das Wasser 20 Minuten braucht, bis es in unserem Organismus seine Wirkung entfaltet. Auch hier wieder Vorhersage, jetzt habe ich Wasser bekommen, ich brauche nicht noch mehr, denn das wird gleich da sein. So, wenn ich das verstanden habe, Schritt 1, muss ich als nächstes verstehen, dass in den Fällen, wo unser Hirn einen Vorhersagefehler macht, es kommt anders als erwartet, Dopamin ins Spiel kommt. Und Dopamin verbinden viele mit dem Belohnungssystem. Das ist zwar wissenschaftlich noch nicht ganz sicher, aber spricht sehr, sehr viel dafür, dass in dem Moment, wo es besser ist als erwartet, mein Hirn sagt Dopamin. Und in dem Moment, wo es schlechter ist als erwartet, sagt mein Hirn Dopamin runter. Das muss sich schlecht für dich anfühlen. Was heißt das für unseren Alltag? Beispielsweise, ich war in einer Klinik und durfte Menschen mit psychischen Störungen dort begleiten ein paar Tage und mir das angucken, wie die Profis dort arbeiten. Und dann hat mir der leitende Psychiater gesagt, Leon, guck mal, diese Menschen machen gar keine Vorhersagefehler. Ne? Da sitzt jemand mit einer Depression oder mit einer Angststörung oder mit einer Essstörung und die sind felsenfest davon überzeugt, ich bin nichts wert, die Welt ist furchtbar, alle lehnen mich ab. Und der sagt, die bleiben in ihrem Trott. Die kommen nicht mehr in Momente rein, wo ihr Hirn mal merkt, ey, da habe ich mich vertan mit meiner Vorhersage. Die Welt ist nicht nur furchtbar und nicht alle hassen mich. Dann hat er mir die Körbeübung beschrieben und das ist so bei mir hängen geblieben. Jemand mit einer sozialen Angststörung sagt er, den schicke ich los und sagt dem, hol dir Körbe, also eine Abfuhr. Sprich jemanden an beim Spazieren oder in der Supermarktschlange oder im Café und frag, hättest du Lust, mal mit mir einen Kaffee trinken zu gehen? Und der Erste, der Zweite, Dritte, Vierte, Fünfte, Sechste, die sagen alle ab, da kriegst du überall einen Korb, genau wie erwartet.
Ja.
Aber der von mir aus Zehnte sagt dann plötzlich, klar, gehen wir einen Kaffee trinken. Und jetzt Vorhersagefehler im Kopf dieses Menschen, weil plötzlich etwas anders ist, als er dachte. Und in diesem Moment findet Lernen, findet Veränderung statt. So, und jetzt ist Therapie ein spezielles Setup. Aber ich glaube trotzdem, dass wir uns alle daraus etwas abgucken können. Nämlich in dem Moment, wo ich Situationen aufsuche, wo mein Hirn nicht genau weiß, was passiert, wo überhaupt wieder die Chance besteht, einen Vorhersagefehler zu machen, da kann Veränderung stattfinden. Und deswegen ermuntere ich dazu, such dir Momente, wo du sagst, da habe ich vielleicht ein bisschen Ahnung von, aber noch nicht so richtig viel. In meinem Fall wäre das sowas wie, du kochst, ich koche sehr schlecht und letztens habe ich auch nicht mal getraut, Ofengemüse zu machen. Ne? Und das ist für mich so knapp über Nudeln mit Pesto. Und dann habe ich plötzlich gemerkt,
das hat erstmal
überhaupt nicht geklappt. Das war dann sehr raus aus der Komfortzone. Mein Hirn hat ganz viele Fehler gemacht, lief alles schief. Aber beim nächsten Mal wusste ich schon ein bisschen besser, wie das funktioniert. Meine Vorhersagen wurden besser. Das heißt, durch die Vorhersagefehler beim ersten Mal hatte ich mich weiterentwickelt. Und da kann sich jetzt jeder seinen Bereich rauspicken. Und ich mache ganz klar Mut für Vorhersagefehler, wenn wir uns verändern möchten.
Passt ja auch zum Programm Alles Perfekt, eben nicht alles perfekt machen zu wollen, sondern sich auf Vorhersagefehler einzulassen. In Ihrem Buch und dem Bühnenprogramm dazu, Besser fühlen, gute Gefühle, heißt das Bühnenprogramm, ging es brutal knapp zusammengefasst um Gelassenheit, sage ich mal, bei alles perfekt, geht es ja auch um, wie lassen wir diesen Drang zur Perfektion los? Ist das am Ende nicht auch Gelassenheit, um die es da geht?
Ja, mit Sicherheit gibt es da, ich will jetzt nicht sagen Schnittmengen, aber grundsätzlich Themen, die, glaube ich, bleiben. Mhm. So bei dem.
Vielleicht habe ich es einfach auch zu brutal zusammengefasst.
Nö, also ich freue mich eigentlich immer, wenn es mal in einer Punchline passt. Bei dem letzten Programm Besser fühlen ging es darum, wie wir mit unseren Gefühlen umgingen. Mhm. Und für mich war eigentlich die Kernbotschaft, dass auch unsere negativen Emotionen, wie zum Beispiel Angst oder Traurigkeit, eine positive Seite haben, weil sie von der Natur uns mitgegeben wurden, um uns zu helfen. Ne? Wut stellt zum Beispiel Energie bereit, um mich zu wehren. Traurigkeit stellt meinen Fokus scharf, konzentriere dich auf das, was jetzt wichtig ist, was da ist. Und Angst schafft Energie, wenn ich etwas vor mir habe, wo ich nicht genau weiß, wie ich damit umgehen soll. So, und das am Ende, wenn ich mit meinen Gefühlen ein Stück weit mehr im Einklang bin, sie etwas besser verstehe, sie vielleicht sogar für mich nutzen lerne und gerade die Negativen nicht wegdrücke, dass ich dann gelassener werde, das war für mich so der Schlusssatz, das war für mich das Fazit. Jetzt in der neuen Show geht es mir ja ganz bewusst darum zu fragen, woher kommt eigentlich dieser ganze Druck? Warum will ich die perfekte Mutter sein oder habe das Gefühl, es sein zu müssen? Warum muss mein Körper, ich bin jetzt 36, mir fallen langsam die Haare aus, hier kriege ich Speckröllchen, da habe ich Haare, die ich nie haben wollte. Warum sitze ich da und mache mir so viel Druck, was mein Körper, mein Aussehen anbelangt? Warum kann ich im Job nicht sagen, ey, du hast jetzt richtig was erreicht, sei doch mal zufrieden damit, freu dich darüber und auch wenn du vielleicht schon ein neues Ziel hast, genieß doch erstmal diesen Erfolg. Warum hat man solche Momenten direkt das Gefühl, ich bin ein Hochstapler, das habe ich alles nicht verdient, das war nur Glück oder spätestens jetzt wird irgendwann auffallen, dass ich das nicht kann und total inkompetent bin. Wo kommt das her? Das ist so der Anfang des Ganzen und dann im nächsten Schritt versuche ich uns etwas mitzugeben, wie wir diesem perfektionistisch sein müssen, diesem höher, schneller, weiter, immer der nächste Schritt, immer noch eine Schippe drauf, wie wir dem etwas entgegenhalten. Und da haben Sie ja völlig recht, dass das am Ende auch wieder dazu führt, dass man vielleicht etwas gelassener in dieser wahnsinnigen Welt mit sich umgeht. Das finde ich schon, dass das das Ergebnis sein soll. Und da gibt es dann natürlich eine Parallele zur letzten Show.
Mhm. Und das sagt einer, bei dem, wenn ich mir so ihr Leben angucke, irgendwie alles so zielgerichtet und erfolgreich gelaufen ist, als der davon ja nicht weit weg sein kann, würde ich sagen.
Als ich oberflächlich meine Mutter angerufen habe und gesagt habe, Mama, die neue Show heißt Alles perfekt und ihr das so ein bisschen erklärt habe, wie ich das Ihnen gerade erklärt habe und denen, die zuhören, da meinte die sofort, ja, das passt ja. Das passt ja zu dir und das stimmt auch ein Stück weit. Also ich bin wirklich aus dieser eigenen Motivation losgezogen, weil ich halt für mich gemerkt habe, ey, da ist so viel Druck auch in deinem Kopf, dieses nachts wach werden und die Gedanken kreisen, dieses, selbst wenn ich auf einer Bühne stehe und da sind wir jetzt zum Beispiel in der Kölner Arena, 5000 Leute im Publikum. Und du denkst, das ist ja Wahnsinn. So jemand, der sich das traut, der muss ja total selbstbewusst oder von sich selber überzeugt sein. Mhm. Sage ich auch immer, nee, in mir drin sind ganz viele Selbstzweifel. Und immer noch vergleicht man sich mit anderen. Und immer noch ist es so, dass man sich denkt, ist denn jetzt aber diese Show gut genug? Und habe ich ja alles richtig gemacht? Und habe ich die Forschung korrekt verstanden? Und sind die Quellen alle perfekt? Und das kenne ich total. Und deswegen ist es für mich eigentlich so spannend, sich, wie bei der letzten Tour übrigens auch, mit den Gefühlen, wo ich eher wenig Zugang zu hatte, Sachen rauszupicken, wo ich aus mir heraus total motiviert bin, zu gucken, wie geht das ein bisschen anders. Und die ehrliche Botschaft ist auch, dass ich immer noch manchmal nachts wach werde und dass ich immer noch in meinem kleinen Kulturbeutel, wenn wir auf Tour sind, so eine Cortisoncreme habe, weil manchmal meine Haut kaputt geht. Das kennt jeder, der so Stresssymptome auch mal körperlich hat. Das ist nicht einfach weg. Aber ich würde sagen, es ist deutlich besser geworden und noch vielleicht wichtiger, wenn ich das nicht gemacht hätte, wenn ich mich nicht mal jetzt damit beschäftigt hätte, wie kann ich anders mit mir umgehen, etwas gelassener, aber vor allem auch freundschaftlicher. Wir sind ja oft zu uns selbst viel, viel strenger als zu unserer besten Freundin oder zum Kumpel.
Ja, ja.
Dann will ich nicht wissen, wo es dann gelandet wäre. Und ich glaube, das ist auch ein Punkt, der motivieren darf, dass man vielleicht sagt, es ist ja dann fast den Abend auch zusammen, es muss nicht alles perfekt sein, schon gar nicht bei einem selber. Sondern etwas besser. Das reicht doch vielleicht erstmal.
Und dann ist es perfekt. Im übertragenen Sinne. Eben, Sie haben gerade diese Wirkung, die das, was Sie tun, auf Sie selber hat angesprochen. Fühlen Sie sich, Sie erzählen ja auch immer von eigenen Erfahrungen. Ich finde das sehr angenehm, dass Sie das tun, auch hier. Fühlen Sie sich inzwischen quasi so seziert, weil alles ausgeleuchtet, ausgesprochen ist?
Nein, es ist ja auch nicht alles ausgesprochen, ausgeleuchtet. Ich bin bis heute sehr, sehr dankbar, dass, oder was heißt sehr dankbar, es ist für mich irgendwie klar, dass ich bin damals ins Fernsehen gegangen zu Wer wird Millionär, weil ich Geld haben wollte, weil wir als Studis Partys organisiert haben hier bei uns in Münster in der Studentenstadt und wir wollten eine Party auf einem Partyboot machen und keiner wollte uns dieses Boot vermieten, also war klar, wir müssen selber irgendwie eins besorgen. Und dann war die Frage, wo könnte man Geld schnell herbekommen? Ja, bei Günther Jauch, bei Wer wird Millionär. Und dass ich dann am Ende 1 Million gewinne, damit das hätte ich, habe ich nicht eingeplant, hätte ich nie mit gerechnet. Und dass mir das so lange noch nachhängt, auch nicht. In dem Fall ist das ja recht dankbar.
Ich wollte es nicht ansprechen.
Ja, ich spreche es auch nur deswegen an, weil ich erklären möchte, wenn ich mir jetzt vorstellen würde, ich würde bei einem dieser Seelenstriptease-Formate mitmachen. Weiß ich nicht. Bachelor wäre ich nicht schön genug, aber da gibt es ja auch genug Alternativen mittlerweile, wo ich mir dann denke, dieses alles rausposaunen, das Innere so komplett nach außen kehren, das ist gar nicht meins. Ich habe Schamgrenzen. Einmal, weil ich auch sage, ich habe Fehler gemacht, ich habe Sachen, wo ich sagen würde, das sind Muster in meinem Kopf, die sind mir unangenehm. Das geht von, dass plötzlich so, obwohl ich mich da immer gegen wehre und immer gegen stark mache und das eigentlich gar nicht meiner Gesinnung entspricht, dass du plötzlich merkst, okay, und da war doch wieder ein rassistischer Gedanke oder was Homophobes oder was Frauenfeindliches. Das sind ja einfach Muster, die in unserer Gesellschaft so stark sind, die in meinem Kopf stattfinden und die dann aufploppen. Das ist etwas zum Beispiel, wo ich sage, das kann ich öffentlich teilen und da will ich uns eher alle für sensibilisieren. Das kann ich dann persönlich und ehrlich von mir erzählen. Aber es gibt andere Bereiche jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt keine Kinder, aber wenn ich Kinder hätte, deren Leben und auch mein Leben mit denen, das wäre für mich total Privatsphäre. Das würde ich niemals nach außen kehren. Gleiches für mein Beziehungsleben oder auch wenn ich auf der Bühne mal von einem sehr ehrlichen Gespräch zwischen meinem Vater und mir erzähle, dann kann sich jeder sicher sein, dass ich meinen Vater vorher gefragt habe und dass mein Vater und ich, weil wir echt einen super Draht haben, auch noch 300 andere Gespräche geführt haben, die ich niemals öffentlich machen würde. Also es ist für mich immer eine Gratwanderung. Ich glaube auch ein Stück weit aufmachen und auch ehrlich sein und die Leute mitnehmen, ey, bei mir ist längst nicht alles perfekt, ganz im Gegenteil. Das gehört genauso dazu wie das aber, und das ist jetzt eine Geschmacksfrage, mein Geschmack ist, dass man auch Sachen für sich behält. Mhm.
Schön, wie Sie das sagen. Sie haben diesen Impuls mit dem Event und dem Boot angesprochen. Da ploppte in mir so die Frage auf. Damals waren Sie Eventmanager, jetzt sind Sie selbst das Event. Gibt es irgendeine Erfahrung, die Sie aus dieser Zeit, da waren Sie ja ganz jung, da waren Sie noch Schüler, mitnehmen in die Zeit Leon als Event?
Das habe ich ehrlich gesagt so noch nie drüber nachgedacht. Leon als Event wäre auch kein Satz, der selbst nachts um 4 Uhr in meinem Kopf aufploppen könnte.
Aber ist mir jetzt auch nur gerade so eingefallen, zur Verkürzung.
Ja, wo Sie das aber sagen, kommen mir sofort ein paar Gedanken. Interessanter Punkt. Was für mich immer bei Events, ob das jetzt bei uns auf dem Schiff zum Beispiel eine Hochzeit ist oder ein Weintasting oder früher, als ich diese Studi- bzw. Schülerpartys gemacht habe, was für mich dabei immer zählt ist, und das ist total befriedigend, finde ich, irgendwann kommt dieser Punkt, da geht die Tür auf und dann geht's los. Dann beginnt diese Hochzeit oder die Show oder die Party von mir aus. Und alles dafür zu tun, dass ab diesem Moment die Leute, die da sind, eine gute Zeit haben und dass das schön ist und dass, obwohl da vielleicht viele Menschen sind, ob es jetzt, wie gesagt, die Hochzeit ist, die wir bei unserem Schiff organisieren oder bei mir jetzt in einer Riesenhalle 1000 Leute sind, dass man in kleinen Details merkt, da hat sich jemand Gedanken gemacht und das ist liebevoll gemacht. Das ist bei mir zum Beispiel, dass ich immer wieder auf Instagram so kleine Bilderrätsel mache, die ich mit großer Leidenschaft selber mir ausdenke und dann können die Leute Tickets gewinnen. Ja. Und dann habe ich zum Beispiel gedacht, bei meiner Show, bevor ich auf die Bühne komme, man ist ja schon ein bisschen vorher da, kommt vielleicht aus dem Foyer dann rein mit einem Säckchen und setzt sich hin oder sowas, dann wird so ein Rätsel eingeblendet und das kann man dann lösen. Oder dass ich Fred Rabe von den Giant Rooks, das ist eine Band, mit der ich ein bisschen befreundet bin, gefragt habe, würdet ihr mir einen Gruß schicken? So, und dann kommt halt ein Gruß von Fred, wie der in die Kamera redet und sagt, Leute, ich wünsche euch heute Abend ganz viel Spaß beim Psychologen und kurz danach kommt ein Song von den Giant Rooks. Oder dass die gesamte Playlist, die läuft, während der Einlass ist, während noch nichts auf der Bühne stattfindet, meine Show noch nicht angefangen hat, so kuratiert ist, dass das die Musik ist, die ich selber gerne höre. Und wenn mir dann nachher Leute schreiben, ey Leon, war alles total geil, aber könntest du mir noch den Link zu der Playlist schicken? Dann denke ich, guck mal, diese Kleinigkeiten kommen bei dir an. Und das ist dann für mich diese Riesenfreude daran, sich A, selber nicht zu ernst zu nehmen. Es ist eben nicht das Event Leon, sondern es soll ein gemeinsamer, geiler Abend werden. Und da bin ich dann zwar ein Teil davon, logischerweise auf der Bühne, ich erzähle ja auch ganz viel, aber es zählt auch das Drumherum und es zählt, dass das schön ist und dass wir nicht an der Lichttechnik sparen und dass wir einen fetten Beamer dabei haben und dass alle gut gucken können und dass solche Kleinigkeiten kommen. Das ist vielleicht ein bisschen von früher geblieben.
Wenn Sie auf die Bühne gehen, müssen Sie liefern. Sie haben erzählt, was Sie da alles machen. Es ist offenkundig was, wo Sie ganz viel auch, ich sage jetzt mal das platte Wort, Seele reinlegen, ganz viel Leon drin ist. Warum machen Sie das? Was ist Ihre Motivation?
Ich glaube, dass da ganz viele Sachen zusammenspielen. Wenn ich Sie jetzt fragen würde, warum machen Sie Radio, dann hätte man ja auch verschiedene Punkte, die eine Rolle spielen. So. Und eine Sache, das ist ja bei jedem Beruf so, ist, dass man irgendwie von was leben möchte, sage ich jetzt einfach mal auch ganz klar. Ne? Man verdient Geld damit, so. Das ist, glaube ich, auch nichts, was jetzt irgendwie verwerflich ist oder besonders ist. Das ist auf jeden Fall
ein Punkt. Geht uns allen so, wir wollen alle irgendwie leben.
Ja. Ich glaube aber, das ist es nicht, natürlich nicht alleine. Mir war das auch immer klar, dass die mir damals bei RTL auch 10 Millionen Euro über den Kopf hätten schütten können. Ich war 26, ne? Das Geld ist netto. Also es ist einfach, das muss man dazu sagen, eine Riesenfreiheit, unvorstellbar für mich bis heute, dass ich das nicht ganz realisiere. Aber ich glaube, egal wie viel Geld man mir da gegeben hätte, dieses Selbstständigsein, Dinge machen, Sachen mit Neugier bis ins letzte Detail nachsteigen, das hätte ich immer irgendwie gemacht. Und insofern ist das für mich dann schon der zweite Punkt, dass ich halt sage, das macht für mich total viel vom Sinngefühl meines Lebens aus. Ich habe auch Momente, wo ich mich frage, warum ist man hier? Und dann muss ich mich immer so naturwissenschaftlich erinnern, du bist ein kleiner Haufen Sternenstaub, der aus Atomen besteht und in deinem Kopf feuern Aktionspotenziale und das ist irgendwann dann vielleicht nicht mehr und dann bist du nicht mehr und dann gibt es vielleicht keine Antwort auf den Sinn des Lebens. Aber wenn wir morgens in diesen Tourbus steigen und losfahren, und zum Beispiel letztes Mal in Dresden war dann irgendwie so ein Techno-Event in der Halle daneben und dann war es tierisch laut und alle haben es aber so gefeiert, weil es irgendwie so lustig war, dadurch, dass der Abend so dadurch so ganz individuell wurde. Das ist immer für mich der Moment, wo ich überhaupt keine Fragen ans Leben habe, wo ich einfach weiß, das ist so sehr meine Freude und so sehr nochmal der Moment, die Tür geht auf und das Publikum kommt rein. Und meistens stehe ich ja dann schon hinterm Vorhang parat und weiß jetzt hier in einer halben Stunde gehst du da raus und dann geht's los. Das tut mir unglaublich gut, macht mir riesig, riesig viel Spaß und ist dann auch etwas, wo ich immer für mich merke, dass das puffert ganz stark ab gegen all das, was dahinter an Arbeit steckt und vielleicht auch mal, dass man es schon an die Grenze des Machbaren treibt. Ne? In den letzten drei Tagen, wir hatten ja jetzt vor ein paar Tagen überhaupt erst die Premiere, die Tour geht ja gerade erst los, da haben wir bis nachts um 1:30 hier mit Marius und Leo, das ist so, sind A, meine sehr, sehr guten Freunde und B, ist mein Team, hier gesessen und das Intro-Video fertig geschnitten und noch was für den Merch dann fertig gemacht und das Dokument, wo die Quellen alle für dieses Publikum abrufbar sind, nochmal fertig geschliffen. Da muss man auch aufpassen, dass es nicht zu viel wird. Und
dass man nicht sich selbst unter den Perfektionsdruck setzt, wenn man über mach dich mal locker reden will.
Ja, genau. Genau, aber es ist halt wirklich ein unglaublicher Antrieb, dass es mir tierisch Freude macht, zu sehen, Leute, die sonst mit so einem Thema gar nichts zu tun haben, Leute, die vielleicht noch nie in ihrem Leben, und das ist ja selbstverständlich, die wenigsten von uns betrifft das ja in ihrem Beruf, noch nie in ihrem Leben beruflich oder sonst wie mit einem wissenschaftlichen Paper zu tun hatten, dass ich denen das da zeigen kann auf der Bühne und dass die danach daraus was für sich mitnehmen und vielleicht so ein Stück weit auch erkennen, ah, okay, so geht wissenschaftliches Denken, so kann ich das für mich im Alltag nutzen und das verändert was. Also da der Antrieb ist maximal und es ist Riesenfreude. Ich habe ehrlich gesagt, ich stelle mir gar nicht mehr die Frage, warum mache ich das? In meinem Kopf ist eher oft die Frage, als ich Anfang 20 war, Mitte 20 war, wollte ich unbedingt zur Unternehmensberatung und unbedingt so in diese Business-Corporate-Welt der großen Unternehmen und da das ganz große Rad drehen. Das war so mein Größenwahnsinn auch ein Stück weit. Und ich habe dann da auch ein Praktikum gemacht und einen Arbeitsvertrag unterschrieben. Und das war so alles für mich so der vorgeebnete Weg. Und auch so ein bisschen, glaube ich, aus diesem, meine Eltern, ich bin Doppellehrerkind, aus diesem heraus, dass man so das Gefühl hatte, man muss was Anständiges machen und ein sicheres Einkommen und einen Beruf mit Prestige haben und so. Sich selber zu trauen, ein Buch zu schreiben oder einen Podcast zu machen, gerade wenn das jetzt nicht so, wenn man nicht das Glück hat, dass das so richtig gut läuft, das ist ja so eine künstlerische Laufbahn eher, da gehört eine Menge Mut dazu und das weiß ich mittlerweile, das war eigentlich das Wichtigste an diesem Wer wird Millionär-Besuch, dass mir das die Angst genommen hat, mich zu trauen, was ich wirklich gerne machen will, das zu tun. Und das ist eher das, wo ich heute manchmal ein bisschen fassungslos vorstehe. Wie konnte ich mit Anfang 20 denken, es wäre ein toller und cooler Beruf, Unternehmensberater zu sein, wo du bis halb zwei nachts damit beschäftigt bist, in einem Unternehmen den letzten Euro rauszupressen oder Mitarbeiter rauszuschmeißen, damit die Dividende steigt. Also da bin ich eher irritiert mittlerweile.
Führen Sie selber eigentlich, Sie wissen ja ganz viel. Sie müssen ja auch diesen Graben zwischen Wissen und Handeln überwinden können, weil auch darüber sprechen Sie ja auch, wie man aus dem Wissen ins Handeln kommt, wie man Verhaltensroutinen verändert. Führen Sie eigentlich so das Musterbeispiel an gelungenem Leben?
Nee, sogar ganz im Gegenteil und ein bisschen auch bewusst im Gegenteil.
Wieso bewusst?
Ja, also einmal erst kurz erklärt, viele von den Sachen, die ich da erzähle, die weiß ich dann natürlich, habe es mir auf die Platte geschafft, habe mich damit beschäftigt, bin da tief reingetaucht. Aber es ist für mich immer so das Bild vom Fußballtrainer, der weiß das auch alles in der Theorie, aber der spielt nicht ansatzweise so gut wie die Spieler oder könnte das auch nicht alles auf dem Platz umsetzen. So, und wenn ich jetzt alles aus der Psychologie beherzigen würde, umsetzen könnte, in meinem, wie Sie jetzt gesagt haben, dann Superleben irgendwie, dass der Alltag wäre, dann glaube ich, würde ich in so einem Yoga-Sitz so 20 Zentimeter über dem Boden schwebend wie so ein Mönch durchs Leben floaten. Aber das ist gar nicht der Fall, im Gegenteil. Und bewusst deswegen, weil ich auch glaube, dass das nicht erstrebenswert wäre. Warum müsste es das sein? Ist ein Leben mit 10 von 10 wirklich das, was ich will? Oder sitze ich dann eben wie diese Made im Speck der Perfektion und dann geht nichts mehr? Und so ist es für mich auch, dass ich ganz viele Bereiche habe. So, ich habe mir jetzt auch wieder vorgenommen, hey, du machst mindestens zweimal, lieber dreimal die Woche Sport. Und das Jahr ist noch relativ jung. Hat dieser Vorsatz schon alle Wochen geklappt? Nein. So.
Wahrscheinlich nicht, wenn Sie auf Tour sind. Ist schon schwierig, ja.
Ja, klar, aber wir gehen dann oft einfach joggen. Mhm. Und meistens versuche ich auch, die Stadt an dem Tag zu Fuß zu erkunden. Ich bin dann total der...
Sie schaffen die 10.000 Schritte.
Nee, das sogar tatsächlich bewusst auch wiederum nicht. Ich lasse dann oft das Handy zu Hause, weil ich keine Lust habe, mich da so einem kleinen Gerät ins Diktat zu geben. Und weil ich es schön finde, wenn man mal unterwegs ist, dass man eben nicht die ganze Zeit dran denkt, was wäre jetzt der nächste perfekte Insta-Post oder wem könnte ich jetzt hier parallel in der WhatsApp schreiben, sondern dass man dann wirklich eine Stadt einfach mal als Stadt wahrnimmt. Ja, aber um das abzuschließen, zu der Frage, ist das alles in meinem Leben drin? Nein, gar nicht. Und ich glaube übrigens auch nicht, dass das bei irgendwem drin ist. Wenn mir jemand mit so einer ganz vertrauensvollen, rauchigen, gelassenen Stimme erklärt, dass man nur zum inneren Mantra Gott oder sonst wem finden muss, da gehen bei mir immer alle Alarmglocken an. Den Leuten glaube ich am allerwenigsten und da habe ich oft das Gefühl, die sitzen in Wirklichkeit nur da im Hintergrund und versuchen mit irgendeiner Schneeballmasche und wie heißt das, so eine Ausnutzermethodik, irgendwie Leute in ihre, wie so ein Rattenfänger anzulocken und die dann auszutricksen. Also ich glaube nicht daran, dass es irgendwen gibt, der das perfekte Leben führt. Entsprechend bei mir auch überhaupt nicht. Bin ich Meilen von entfernt.
Mhm. Wenn Sie jetzt auf die Bühne gehen mit dem Background, mit Ihrem Buch, das sich seit Jahren in der Bestsellerliste hält, das gehört ja da quasi zum Grundbestand an Büchern auf der Bestsellerliste, mit dem Erfolg Ihres Podcasts sind Sie natürlich mit Erwartungen konfrontiert. Die Leute erwarten das. Sie haben auch erzählt, wie Sie diesen Erwartungen gerecht werden wollen und was Sie da bieten. Was sind denn die Momente, in denen Sie einfach nur sie selbst sein können? Also ganz frei von Erwartungen, frei von Zielen, von Plänen, von Rollen, ganz unreflektiert. Wie, mit wem schaffen Sie das?
Das klingt jetzt vielleicht komisch, aber zum Beispiel auf der Bühne ist es so.
Da ist es so.
Anders als im Fernsehen oder anders als auch in einem Podcast, wo ich oft 60, 70 Seiten Dossier vorbereitet habe, die ich dann durchgehe mit Atze, wenn wir da über die Gefühle sprechen.
Atze Schröner, ja.
Da gibt es solche Momente. Nicht immer, aber es gibt sie immer wieder. Und zum Beispiel Töne, der seit Jahren mein Management macht, der hat mir mal gesagt, ich mache ja so eine Show dann 80, 90, 100 Mal im Laufe von so einer Tour über fast 2 Jahre, weil ich in viele Städte möchte, weil ich ganz bewusst auch in kleinere Städte möchte, in alle Himmelsrichtungen. Der meinte, wenn du dann irgendwann mal da rausgehst und dir ist das langweilig, du hast das in der Hand, du bist der Künstler, du kannst das ändern, du kannst was anderes erzählen, du kannst was Neues dazunehmen, du kannst was austauschen. Und da bin ich total dankbar, weil er macht seit Jahren Bühnenkünstlerinnen und Künstler, kennt sich einfach total gut aus, dass ich das sehr früh hören durfte. Und so ist für mich eben kein Abend gleich, sondern hier bin ich selber auf was Neues gestoßen. Da möchte ich was ausprobieren mit dem Publikum. Da erzähle ich etwas wie eben mit den psychischen Störungen, wo ich noch gar nicht genau weiß, wie kommt das an, aber es liegt mir sehr am Herzen. Und natürlich versuche ich in dem Moment niemanden zu überfahren oder jetzt irgendwie die psychischen Störungen so darzustellen, als wäre das alles halb so wild und man soll sich nicht mehr so anstellen. Das ist ja gar nicht die Botschaft. Das heißt, man hat das schon so ein bisschen im Blick, aber das sind ganz echte Momente für mich. Und abgesehen von der Bühne, gestern Abend habe ich mit meinem Bruder, bis vor wenigen Monaten mit meinem Bruder und Marius, der andere mit auf Tour ist, und noch zwei anderen Freunden in einer Fünfer-WG gewohnt, wo ich damals das Geld von mir auch für ausgegeben habe, dieses Häuschen in Münster.
Haben Sie vor vier Jahren so schön erzählt. Ich habe genau, so gestaunt.
Genau, da war ich jetzt, die WG, ich bin jetzt hier ausgezogen in eine einzelne Wohnung, weil ich mit 36 in dieses Alter komme, wo man sich freut, wenn die Gläser im Schrank nicht mehr alle aus Bars zusammengeklaut sind und überall so ein Bier, abgewischtes Bierlogo drauf ist. Oder die Handtücher zum Beispiel nicht mehr nach Schimmel riechen, weil irgendwer die wieder in der Waschmaschine vergessen hat, sondern auch eine Farbe haben. Ich weiß, es klingt alles spießig, aber das kommt langsam in meinem Hirn durch.
Ich kann es nachvollziehen.
Ja, Sie können es nachvollziehen. Dann bin ich also ausgezogen und bin jetzt aber entsprechend oft in der WG zu Besuch. Und gestern Abend war so ein Moment, da haben mein Bruder und ich gesagt, komm, wir holen ich weiß nicht, wo mein Bruder die her hatte. Der hat so zwei ganz alte Computer nochmal rausgekramt. Und dann haben wir Stronghold da drauf installiert. Das ist ein Computerspiel, was aus dieser Zeit kommt, als man Rollercoaster Tycoon oder Age of Empires oder Sims gespielt hat. Da waren wir so 12 oder 13.
Ja.
Und dann haben wir einfach 3 Stunden lang jeder eine Ritterburg gebaut. Und dann hat diese Schwertkämpfer aufeinander geschickt und irgendwie mussten gucken, dass wir genug Brot haben und genug Holz und genug Steine für neue Burgmauern. Und das war zum Beispiel so ein Moment, ich spiele auch sehr gerne Siedler von Catan, da kann ich dann 3,5 Stunden in so einem Spiel versinken mit allen Erweiterungen, wo alles egal ist und wo ich natürlich vorher groß gepoltert habe, ja Hannes, also heißt mein Bruder, du hast keine Chance, ich werde gewinnen, wie früher, als wir klein waren. Und mein Bruder mich so komplett geschlagen hat, das ist dann einfach total so ein Moment, wo mir Psychologie egal ist, wo mir irgendeine Bühne egal ist, wo mir wirklich alles egal ist, wo es mir nur darum geht, haben hier gerade meine Bürgerinnen und Bürger genug Käse im Kornspeicher und habe ich genug Ritter, um mich gegen meinen Bruder zu verteidigen?
Das wird die Macher von Siedler von Catan sehr freuen.
Der Klaus Teuber ist leider vor kurzem gestorben. Großer Held.
Ja. Oh, ja. Der war auch schon mal hier zu Gast. Ich erinnere mich so gerne an dieses Gespräch mit ihm.
Nein,
ich wusste gar nicht, dass der...
auch so gerne kennengelernt, weil ich spiele wirklich schon seit klein immer Siedler und wir haben jetzt, es gibt immer noch mal neue Erweiterungen. Das ist ja eine ganz tolle Truppe, die Familie. Der Sohn hat, glaube ich, weiter.
Der Sohn macht das weiter,
ja. Zahntechniker und die haben diese ganzen Figuren, die immer mit so kleinen Dremeln aus so Holzsachen ausgeschnitzt am Anfang beim Prototypen. Mhm. Und da finde ich, merkt man auch diese Liebe fürs Detail.
Ja.
Ja, schade.
Das merkte man in dem Gespräch auch. Ja, ein Mann, der die Menschen liebt.
Ja.
Das klingt auch wieder banal, aber das war so. Und das war wirklich so. Wir müssen in die Schlusskurve fliegen, lieber Leon Winscheid. Es hat Sie mal jemand Phänomen genannt, eine Zeitung. Ich gucke immer, welche Beschreibungen finden andere Menschen für den Menschen, mit dem ich jetzt reden kann. Phänomen, was macht Sie zum Phänomen?
Also erstmal, welche Phänomen? Zeitung war das denn? War es eine seriöse?
Ja, es war die FAZ.
Ah ja.
Ja. Das Phänomen Leo Winscheid. Wir haben auch mehrere Seiten. Es ist jetzt schon ein bisschen her. Ich glaube, mindestens 4 Jahre her, dass dieser lange Artikel da erschienen ist. Sie haben versucht, dem auf die Spur zu kommen. Was macht Sie zum Phänomen? Das war ja der Hintergrund dieser Frage, als ich das aufgeschrieben habe.
Ist es denn wirklich das Phänomen? Es ist für mich oft so, dass.
Wie fühlt es sich denn für Sie an?
Genau, für mich fühlt es sich an wie ein Fiebertraum und völlig absurd nochmal, du kommst raus in diese Halle, zum Teil in Städten, wo du noch nie warst, und da sitzen dann mehrere tausend Leute und freuen sich, dass du da bist. Und die sagen sie mir ja auch immer, und es geht mir übrigens ganz genauso, wenn ich Podcasts höre von Leuten, die ich noch nie getroffen habe, oder Klaus Teuber, selbst weil ich immer seinen Namen auf diesem Spieldeckel stehen sehe, denkst du irgendwann, du kennst die oder hast irgendwie einen Bezug zu denen, obwohl du die noch nie gesprochen hast. Und das bringen mir Leute dann entgegen. Oder ich werde viel öfter angelächelt als früher, weil einen irgendwie jemand erkennt. Und dann wird man so ein bisschen paranoid irgendwann und denkt, shit, kenne ich die Person? Hätte ich die gerade grüßen müssen? Ich wink jetzt einfach immer nett, lächelt einfach zurück und freue mich darüber.
Das kann nie schaden.
Das ist natürlich etwas,
bringt Freundlichkeit in die Welt.
Ja. Genau. Aber das ist nichts, wo man, glaube ich, also zumindest nehme ich mir das auch fest vor, dass das nichts ist, wo man irgendwann sagt, das nimmt man dann als selbstverständlich hin oder das ist jetzt einfach so. Das ist was Schönes, das ist ein totales Privileg. Da bin ich unfassbar dankbar für, weiß, wie verdammt viel Glück dazu gehört. Und erfreue mich da einfach total dran. So, aber Phänomen klingt jetzt für mich so ein bisschen wie, weiß ich nicht, mysteriös, unerklärbar oder auch so ganz groß. Und all das ist es für mich nicht, weil wir sind in Deutschland, und ich habe das bei meinem Opa noch so mitbekommen, der ist mit 16 in den Zweiten Weltkrieg eingezogen worden, ne, und hat eine Kugel in den Kopf bekommen, die vorne wieder rauskam und hat danach all dieses Gräuel, was unser Volk da vollrichtet hat, glaube ich, ganz viel in sich reingefressen, mit sich rumgetragen und hat, glaube ich, viele von diesen furchtbaren Sätzen, Indianer kennt keinen Schmerz, hart wie Kruppstahl, die einfach sehr, sehr, sehr so in unserem Deutschsein, glaube ich, auch drinstecken. Und wo wir manchmal denken, ey, das ist vielleicht auch ein Pluspunkt, nur dass ich jetzt nicht diese Nazi-Sätze, aber dieses halt mal durch, zieh was durch, mach was, schaff was, das hat ja auch was total Positives, das will ich gar nicht in Abrede stellen. Aber dass wir langsam merken, nur so geht's auch nicht. Und so ein bisschen aus diesem Dornröschenschlaf erwachen und verstehen, wenn fast ein Drittel der Deutschen, 27,8%, einmal im Jahr die Kriterien von einer psychischen Störung erfüllt. Wenn Männer sich immer noch total in ihrer Männlichkeit angegriffen fühlen, wenn sie zum Therapeuten gehen würden. Wenn man das Gefühl hat, es sind immer mehr Leute, die Schwierigkeiten haben. Dann finde ich, ist das doch kein Phänomen, dass sich Menschen für Psychologie anfangen zu interessieren und vielleicht auch immer mehr Leute dafür interessieren. Und ich habe ja auch schon gesagt, dass ich finde, wir müssen da eine Balance finden und dass ich mich auch dafür stark machen werde, dass wir es nicht übertreiben. Und es ist auch übrigens nicht alles Psychologie. Und nur weil jemand sich mit Wissenschaft beschäftigt, heißt das nicht, dass dessen Meinung mehr wert ist als von jemand anderem. Meinung ist was anderes als Fakten. Und deswegen ist es für mich nicht so, dass ich da sitze und denke, Mensch, das ist ein krasses Phänomen, sondern ich glaube eher, dass das, zumindest hoffe ich das, meine Arbeit was macht, was den Menschen in dieser Zeit am rechten Ort zum rechten Platz was mitgibt.
Das hoffe ich. Das hoffe ich selber ganz sehr. Wissenschaftskommunikation finde ich was ganz Wichtiges. Sie haben ein bisschen sperrige Wort selber gebraucht. Was waren die letzte wissenschaftliche Erkenntnis, die Sie so richtig baff gemacht hat?
Also ich jetzt gerade in den letzten Wochentagen habe ich nochmal diese ganzen Paper für die Show fertig gemacht. Das muss man sich ja so vorstellen, ich ziehe los und das besteht für mich erstmal aus ganz viel Sammeln. Ich lese Bücher, ich lese Blogs, ich lese die Studien, ich spreche mit den Forschern und versuche so zu gucken, wo stehen wir gerade, was wissen wir über Perfektionismus, was wissen wir, wo der Druck herkommt, was wissen wir über mögliche Veränderungen und so weiter. Und dann finde ich oft Sachen, die auf den ersten Blick total klasse sind und wo ich denke, perfekt, die kannst du auf die Bühne bringen. Zum Beispiel gibt es bei meiner Show an einer Stelle so einen Moment, wo ich erzähle, dass es in unserem Kopf so eine Art Sollte-Selbst gibt, ne? Wie wir sein sollten. Und da hat die Forschung damals gezeigt, dass dieses Sollte-Selbst von einem Gefühl lebt, nämlich von Angst. Während wenn wir etwas nicht erreichen, was wir selber wollen würden, dann ist es eher Traurigkeit. Und dann denkt man doch, perfekt, ich kann den Leuten einfach sagen, frag dich, ist es Angst oder ist es Traurigkeit? Und dann weißt du, ob du es selber möchtest oder ob es von außen kommt. So, und gute Wissenschaftskommunikation heißt jetzt aber für mich, zu prüfen, wenn es so eine Studie gibt, gibt es eigentlich auch Studien, die was anderes berichten? Gibt es Gegenmeinungen? Und das habe ich in dem Fall dann zum Beispiel gemacht und mir auch neuere Forschung angeguckt. Dann sind Studien rausgekommen mit mehr Versuchspersonen. Und das ist immer so in der Wissenschaft, dass es dort Diskussionen gibt. Und man guckt, welche Studien führen am Ende zur besten Erkenntnis. Und dann wurde mir klar, so einfach ist es nicht. Es ist nicht einfach nur Angst oder nur Traurigkeit. Es kann zum Beispiel noch eine Scham eine Rolle spielen. Und es ist auch nicht einfach schwarz oder weiß, entweder das eine oder das andere. Und das war zum Beispiel etwas, was ich total interessant fand, weil diesen ersten Teil der Studien habe ich in einem großen, dicken, ja, fast schon berühmten Lehrbuch gefunden, wo ich mir denke, furchtbar, das lesen jetzt ganz viele Menschen und die lesen den zweiten Teil, den ich dann recherchiere, dazu nicht mehr, weil dieses Lehrbuch von der Professorin, die es rausgibt, aus meiner Sicht nicht sauber bearbeitet war. Und das klingt jetzt alles so nerdy, weiß ich, aber das ist zum Beispiel etwas, ich mache es verkürzt, aber wo ich den Leuten das auf der Bühne mitgebe und sage, guck mal, das ist dann eben für mich gute Wissenschaftskommunikation. Und das ist das, was mich begeistert, was mich abholt und was jetzt eine der Studien war. Ich habe in den letzten Wochen mit sehr vielen zu tun gehabt, die mich fasziniert hat.
Leon Winscheid auf Tour, 3., 4., 5. April in Leipzig, in Halle und in Dresden. Was hat man im besten Falle begriffen, wenn man Ihr Programm Alles perfekt gesehen und erlebt hat?
Der letzte Satz ist, alles perfekt ist, wenn ich akzeptiere, dass niemals alles perfekt ist. Und das fasst es eigentlich ganz schön zusammen. Ich habe aber davor noch eine Szene, die ich fast noch lieber mag, wo ich den Leuten sage, die viele kommen mit Begleitung, nicht jeder. Und ich sage den Leuten, die ohne Begleitung da sind, ihr könnt jetzt mir in die Augen gucken, aber die mit Begleitung, guckt mal links oder rechts eure Begleitung tief in die Augen. Und dann denke ich mir, der Pessimist in dir, der wird jetzt sagen, ach schade, ist nur eine 7 von 10. Und dann denkst du, da sind die Speckröllchen, die mich jetzt mittlerweile stören und der schnarcht ja nachts und diese Essgeräusche, die er macht, oh, das habe ich früher alles nicht gesehen. Und dann ist man enttäuscht. Der Optimist gleichzeitig in deinem Hirn, der wird dich irgendwie anbrüllen und sagen, Moment mal, aber die Speckröllchen sind doch sympathisch und natürlich jeder schmatzt und sieh ihn doch mal positiv und dann strahlst du wieder. Aber der Realist in deinem Kopf, der sitzt einfach da, schweigt und weiß, für mehr hat es einfach nicht gereicht. Und das ist gut so. Und meistens lachen die Leute sich dann gegenseitig an, weil sie sich freuen, weil sie es sehr fühlen. Und ich glaube, das fasst das auch ganz gut zusammen. Ich hoffe, dass diese Show, oder ich sage jetzt mal selbstbewusst, ich weiß es aus den ersten Testshows, die wir gemacht haben und jetzt aus den ersten Premierentermin, dass diese Show den Menschen was mitgibt, dass sie uns einen anderen Blick auf uns gibt und dass sie uns hilft, ein Stück weit gelassener durch dieses Leben zu gehen. Da haben wir sie wieder, die Gelassenheit, damit ich am Ende sagen kann, das war nicht perfekt, aber es war gut.
Es war gut. Ich hätte ja beinahe gesagt, es war perfekt. Dieses Gespräch jetzt hier mit Leon Winscheid. Vielen, vielen Dank.
Ich danke. Vielen Dank. Dann hören wir uns in 4 Jahren wieder.
Ja, das ist mein Plan. Zwischendurch kann man aber auch hier in der ARD Audiothek noch ganz viel von Ihnen hören. Von Leon Winscheid, funktioniert wie ein richtiger Lebensratgeber, finde ich, der besser so Podcast von Ihnen. Lohnt sich auf jeden Fall. Und wenn wir uns in 4 Jahren wieder hören, will ich dann aber mal mit Ihnen wirklich im Studio sitzen, nicht so per Leitung schalten. Warum auch immer, frage ich mich, wie das ist. Sie sind fast 2 Meter groß. Vielleicht alberne Frage.
Lässt sich nicht vermeiden, ist auch kurz Thema an dem Abend, weil ich zum Beispiel von meinen Zehen erzähle, die sind entsprechend auch sehr lang, also Füße sind einfach sehr lang und ich habe mir als Teenie immer zu kleine Sneaker gekauft, deswegen habe ich sehr hässliche Zehen und da nochmal kurz zu dem Gut-Genug-Baum, von dem wir ganz am Anfang sprachen, da bin ich dann irgendwann zum Orthopäden gegangen und habe gesagt, kann man da was machen, kann man die gerade brechen, er meinte, ja, kostet viel Geld, tut sehr weh und der Winscheid, machen sich doch eine Sache klar, wenn Sie eine Frau so weit haben, dass sie ihre nackten Zehen sieht, dann ist doch alles egal. Und in dem Moment wurde mir bewusst, meine Zehen sind gut genug, so wie sie sind. Und das passt dann.
Jawohl.
Jawohl. Also, bis in 4 Jahren, oder?
Bis in 4 Jahren.
Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Alles Gute. Dankeschön. Tschüss.
Der Sonntagsbrunch. Ein Podcast von MDR Sachsen.